willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Dieser Podcast ist entstanden aus meinem unerfüllten Kinderwunsch und der Hoffnung, andere Menschen, die auf ihrem Weg verzweifeln oder die Abschied nehmen müssen von ihrem Kinderwunsch, zu unterstützen. Der Podcast soll dich daran erinnern, dass es viele Geschichten da draußen zum Thema Kinderwunsch gibt und du alles, aber nicht alleine damit bist. Willkommen zu dieser kurzen Podcast-Folge, die zwei Themen hat. Und das erste Thema ist heute, jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wenn du diese Folge hochgeladen siehst, wenn du sie dir anhörst, sind die Tore geöffnet für Beyond Motherhood. Und zwar nicht nur für die Leute, die auf der Warteliste stehen, sondern für alle. Das heißt, wenn du es verpasst hast, dich auf die Warteliste zu setzen und das Gefühl hast, ja, das könnte was für mich sein, findest du den Link zur Website mit mehr Informationen zu unserem Retreat, findest du in den Shownotes. Und ich kann dir eins sagen, wenn du dich alleine fühlst, nicht gesehen fühlst, dich ausgeschlossen fühlst von der Elternwelt, dann kann ich dir eins sagen, ist dieses Retreat Balsam für deine Seele. Wirklich, das heilt etwas in dir. Und ich habe die eine oder andere Klientin, die zu mir gesagt hat, ich bin nicht so gut in Gruppen und so weiter. Ich möchte nicht so gerne meine Gefühle in der Gruppe zeigen. Und da kann ich nur sagen, falls du sowas auch denkst oder fühlst, es ist etwas sehr Besonderes, wenn Menschen zusammenkommen, die alle das gleiche Schicksal teilen, auch wenn sie alle unterschiedliche Geschichten haben. Das ist etwas sehr Besonderes, etwas sehr Sanftes auch. Ne? Da ist so ein anderes Grundverständnis in der Luft sozusagen. Und das macht etwas. Das ist nicht die übliche Gruppe sozusagen, sondern das ist wirklich eine spezielle, besondere Gruppe. Und wenn du sagst, Gefühle in Gruppen ist nicht so mein Ding, du entscheidest, wie viel Gefühl du zeigst oder nicht zeigen möchtest. Ja, wir kreieren den Raum für uns alle ja gemeinsam. Natürlich Annabelle und ich, wir führen natürlich durch dieses Wochenende und fangen dich auch auf, falls doch Gefühle entstehen, die dich total überwältigen. Deswegen sind wir auch zu zweit, ja, im Zweifel kann einer von uns mit dir in einen separaten Raum gehen und dann gucken wir uns das alles nochmal an. Also du entscheidest selber, wie sehr du dich in deinen Gefühlen, in deinem Schmerz zeigen möchtest oder auch nicht. So, also, ich freue mich so sehr. Ich bin jetzt schon so aufgeregt, obwohl es ja echt noch eine Weile hin ist. Letztes Juni-Wochenende, 26. bis 28. Juni am Bodensee auf österreichischer Seite in einer sehr, sehr schönen Location. Und ja, das wird ziemlich großartig. Das zweite Thema dieses Podcasts, ich will das gar nicht so ewig lang machen, aber ich finde es ganz spannend. Mich hat eine sehr tolle Klientin darauf aufmerksam gemacht, dass es Studien gibt. Und zwar Studien zu dem Thema, was zum Beispiel Endometriose, aber auch Kinderwunschbehandlung mit dem Arbeitsleben der Frau macht. Denn alle, die zuhören und das erfahren, also entweder in Kinderwunschbehandlung sind oder Endometriose haben oder Adenomiose oder sonst irgendwas, wissen sehr genau, was das für den Arbeitsalltag bedeutet. Eigentlich brauchen wir dafür keine Studien, aber ich finde es trotzdem ganz spannend. Ich habe mir drei Studien angeguckt, eine Studie aus den USA, eine Studie aus Japan und eine Studie aus Polen, Frankreich, Australien und UK, also England. Und ich habe einfach mal so die wichtigsten Punkte zusammengefasst, die, glaube ich, wie gesagt, keine Riesenüberraschung sind, aber oftmals ist es ja so, dass die Welt eher auf Studien reagiert als auf Einzelschicksale. Und deswegen ist es gut, dass es solche Studien gibt, aus meiner Sicht. Also, zum einen zeigen diese Studien sehr klar, diese internationalen Studien, dass es kein Randthema ist. Ja, es betrifft viele Frauen. Und es Endometriose, wie gesagt, oder eine intensive Kinderwunschbehandlung verändert das Leben der Frau auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Und natürlich halt auch im Berufsleben, im Arbeitskontext. Also zum einen die körperliche Realität. Alle, die das haben, wissen, dass es starke körperliche Symptome gibt. Ich kann kurz sagen, ich kenne das auch sehr gut. Bei mir hat sich es sehr, sehr, sehr verbessert, seit ich die Spirale habe. Aber die Schmerzen sind real und immer noch da. Und ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen und sie beschrieb ihre Schmerzen mit: Es ist so, als wenn die Gebärmutter über einen Maschendrahtzaun springen wollte, hängen geblieben wäre. So fühlen sich die Schmerzen an. Meine Schmerzen fühlen sich an, wie jemand rammt dir ein Messer in den Unterleib und dreht langsam um. Ich hoffe, ich muss jetzt keine Triggerwarnung machen. Ich hoffe, es war nicht zu viel für euch. Ich glaube, ihr wisst, wovon, einige von euch wissen, wovon ich spreche. Also extreme Unterleibsschmerzen, chronische Erschöpfung, Migräne, Verdauungsprobleme, Konzentrationsstörungen und so weiter. Also, und das sind nur, glaube ich, ein kleiner Teil der Symptome, die man haben kann, wenn man zum Beispiel Endometriose hat. Und bei dieser Erkrankung ist es ja auch oft so, dass es nicht nur ein paar Tage im Monat sind, wenn man seine Periode hat, sondern dass es ganz oft Tage oder Wochen sind. Und das Arbeiten dann kaum möglich ist. Und wir wissen alle, die meisten von uns gehen doch zur Arbeit, funktionieren. Ich selber kann, glaube ich, an einer Hand abzählen, in den Jahren, als ich Arbeitnehmerin war, wie oft ich gefehlt habe aufgrund dessen, dass ich ganz schlimme Periodenschmerzen hatte. Nicht sehr häufig. Ja, und gleichzeitig, wie gesagt, versuchen wir zu funktionieren. Aber ich würde auf jeden Fall jetzt ganz subjektiv, nicht von der Studie abgedeckt, aber für mich selber behaupten, dass an den Tagen, wo es mir so schlecht ging und wo kaum Schmerztabletten geholfen haben, meine Arbeit qualitätsmäßig bestimmt nicht so gut war wie an Tagen, an denen es mir körperlich gut geht. Zweiter Punkt. Im Job entsteht dadurch natürlich ein permanenter innerer Konflikt. Also zum einen, eigentlich fühlen wir uns nicht gut, wir gehen aber trotzdem arbeiten, trotz Schmerzen. Wir fühlen uns schuldig, wenn wir uns fehlen, deswegen gehen wir halt arbeiten. Wir versuchen, unsere Symptome zu verstecken, wir stehen unter Druck, trotzdem leistungsfähig zu sein. Und das führt dazu, also wie gesagt, ich vermische es jetzt ein bisschen mit meinen eigenen subjektiven Erlebnissen, aber das ist alles das, was ich in den Studien halt auch gefunden habe, also was die Frauen, die da interviewt worden sind, auch gesagt haben. Und das führt dazu, dass, also zum einen, dass viele von uns Teilzeit arbeiten, das kann ja auch was Gutes sein, ja, wenn zu viel Stress ist ja ganz oft kontraproduktiv. Es kann auch gut sein, ein bisschen Tempo rauszunehmen. Aber es kommt zu ganz oft auch zu Karriereunterbrechungen, dass man beruflich langsamer vorankommt. Also ich glaube ganz fest daran, dass meine zwei etwas längeren Krankheitsphasen, die ich damals hatte, definitiv dazu geführt haben, dass mein Vertrag nicht verlängert wurde. Bin ich mir sehr sicher. Auch deswegen, weil mein Chef mir das indirekt auch gesagt hat. Weil direkt hätte er mir es mir nicht sagen dürfen, dann hätte ich wahrscheinlich klagen können, aber indirekt hat er mir das eigentlich auch zu verstehen gegeben. Dann der dritte Punkt in der Studie. Die Studie aus Japan zeigt zum Beispiel sehr klar, dass die Kinderwunschbehandlungen das Arbeitsleben stark beeinflussen. Also 90% der befragten Frauen haben gesagt, die Behandlung beeinflusst die Arbeit. Ein Teil hat sogar den Job aufgegeben tatsächlich. Die Gründe sind die körperliche Belastung durch Hormone und Eingriffe, dann natürlich diese emotionale Achterbahnfahrt zwischen Hoffnung und Enttäuschung, die vielen Arzttermine, der organisatorische Druck und die Frage, wie viel kann ich im Job überhaupt noch leisten, während ich durch eine Kinderwunschbehandlung gehe. Glaube ich, für alle, die das gerade tun oder durch eine Kinderwunschbehandlung gehen, es ist jetzt nichts Neues tatsächlich, glaube ich. In der japanischen Studie war es tatsächlich so, dass die Hälfte der Frauen offen darüber gesprochen hat. Finde ich relativ hoch, die Zahl. Finde ich ganz interessant. Und wenn sie denn aber offen waren, haben sie auch Unterstützung erfahren. Das fand ich jetzt auch nochmal einen ganz interessanten Aspekt. Dann Nummer 4. Diese internationale Studie, Polen, Frankreich, Australien, England, da sagen 22% der Frauen, dass ihre Behandlung keinen Einfluss auf ihre Arbeit hat. Spannend. Und natürlich bedeutet das im Umkehrschluss natürlich ganz klar, für die große Mehrheit ist der Einfluss sehr real. Fast 40% haben ihren Job verlassen oder darüber nachgedacht. Also haben sich einen anderen Job gesucht zum Beispiel. Und zwar aus dem Grund, weil ja sie sich weniger gut konzentrieren können, die Leistungsfähigkeit sinkt, einfach dass es eine wahnsinnige emotionale Belastung ist im Arbeitsalltag, der Kinderwunsch. Auch eine Unsicherheit spürbar war für die Frauen im Umgang mit Kolleginnen und ArbeitgeberInnen und dass sie natürlich einfach häufige Krankheitsausfälle hatten. Ja. Über die Hälfte musste krankheitsbedingt fehlen, oft ohne den wahren Grund zu nennen. Auch das, glaube ich, kennen viele von uns gut. Und langfristig zeigt sich, und das finde ich irgendwie, obwohl ich es schon so oft gehört habe, aber irgendwie auch trotzdem schockierend, irgendwie ein bisschen, dass Karrierewege sich verändern. Ja, also auch langfristig. Ja, also Frauen berichten von weniger Beförderung, verzögerter Entwicklung, längeres Verbleiben in Positionen oder einen generellen Stopp der Karrierephase. Und wenn man dann den wirtschaftlichen Aspekt dazu nimmt, ne, dann bedeutet das ja eigentlich, dass viele Frauen, weiß ich nicht, zum Beispiel weniger Rente bekommen. Ja, weil sie später oder gar nicht befördert werden oder von sich selbst aus den Wunsch auch nicht verspüren, sich für anstrengendere, höhere Positionen zu bewerben, weil sie sich halt gerade in der Kinderwunschbehandlung zum Beispiel befinden. Also ich finde das ganz interessant, dass wir Frauen auch wirtschaftliche Nachteile durch die Kinderwunschbehandlung haben. Weiß nicht, ob dir das bewusst war. Also mir war das tatsächlich vorher nicht so klar, aber eigentlich ist es total logisch, dass es so ist. So, und dann gibt es natürlich einen fünften Punkt, der finanzielle Druck der Kinderwunschbehandlung. Ne, also das Geld natürlich, 77% der Frauen berichten finanzielle Belastung durch ihre Behandlung. Finde ich interessant, dass es nur 77% sind, aber vielleicht die anderen, keine Ahnung, haben genug Geld oder genug Erspartes, vielleicht deswegen. Aber die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern sind groß, ne? Also je nachdem, wie viel der Staat auch bezuschusst und so weiter. Aber es ist fast überall teuer und sehr belastend. Und es bestehen, oder Kinderwunschbehandlung bedeutet halt nicht nur medizinische Kosten, sondern eigentlich ein ganzes System an Belastungen, also die Behandlung und die Medikamente, Fahrtwege und Termine, unbezahlte Ausfallzeiten im Job und oft eine lange Phase der Unsicherheit. Auch das ist für alle, die drinstecken oder drin gesteckt haben, kein überraschender Punkt tatsächlich. Interessant ist, dass es aber einige Länder gibt, in denen der Arbeitgeber finanziell unterstützt. Nicht viel, also es ist im einstelligen Prozentbereich, aber immerhin, finde ich total spannend. Ich habe in Deutschland noch von keiner Firma gehört, die etwas zur Kinderwunschbehandlung dazu tut. Also die finanzielle Last liegt fast vollständig bei den Betroffenen selbst. Dann der sechste Punkt, der mir noch aufgefallen ist, oder beziehungsweise den ich hier nochmal kurz ansprechen möchte, ist, was sich die Frauen, die in den verschiedenen Studien interviewt worden sind, wirklich wünschen oder was helfen würde. Es geht ihnen dabei nicht um eine Sonderbehandlung, sondern um eine realistische Anpassung. Also drei Dinge tauchen dabei immer wieder auf. Also zum einen Flexibilität, also flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Anpassung an Symptome und Behandlung. Dann zweiter Punkt, strukturelle Unterstützung, ne, also
weniger finanzielle Belastung durch fehlende Arbeit, realistische Krankheitsregelungen, zusätzlich bezahlte Freistellungen für reproduktive Gesundheit. Das trifft wahrscheinlich für Deutschland nicht in allen Punkten zu, aber natürlich in anderen Ländern. Und der dritte Punkt ist Verständnis und Vertrauen. Also weniger Stigma rund um Menstruation, Endometriose, Kinderwunsch, mehr Offenheit im Arbeitskontext wünschen sich die Frauen und eine Kultur, in der Frauen nicht Angst haben müssen, Nachteile zu erleben. Also Fazit, wenn man, finde ich, alle Studien zusammen betrachtet, entsteht ein ziemlich klares Bild. Kinderwunschbehandlung und reproduktive Erkrankungen sind kein privates Randthema. Sie betreffen den Körper, die psychische Gesundheit, die finanzielle Sicherheit und die berufliche Entwicklung. Und was wiederum, finde ich, bedeutet, ist, also zum einen, Kinderwunsch oder, wie gesagt, Erkrankungen sind unglaublich belastend, aber sie werden noch belastender dadurch, wie die Realität im Arbeitsleben aussieht. Nämlich ganz oft sich eher verstecken, Ausreden finden müssen für bestimmte Termine und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, also das wollte ich euch nochmal mitgeben, weil ich das ganz spannend finde. Und ja, wie gesagt, ich glaube, das eine oder andere ist vielleicht doch nochmal spannend. Also dass es halt auch wirklich berufliche Auswirkungen hat über einen längeren Zeitraum und diese beruflichen Auswirkungen durchaus dann auch finanzielle Einbußen mit einbezieht, also nicht nur für die Kinderwunschbehandlung, sondern auch, weil man halt Teilzeit arbeitet, weil man sich, wie gesagt, nicht für bessere Jobs oder für höhere Jobs, sage ich mal, für höhere Positionen bewirbt. Und das alles hat letztendlich, na sag mal schnell, ich komme jetzt nicht auf das Wort, Impact oder Auswirkungen, letztendlich auch auf unsere Rente. Okay, das wollte ich dir nur mitgeben. Ohne die Stimmung runterziehen zu wollen. Aber ich finde es auch ganz spannend, dass es überhaupt Studien gibt, ehrlicherweise. Gut, wir hören uns bald wieder. Ich habe noch ein paar wundervolle, tolle Podcast-Gespräche in petto. Und ja, melde mich wieder, wenn ich bereit bin, die nächste Folge zu veröffentlichen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal, wann auch immer du das hörst, diese Folge, einen schönen Abend, einen schönen Tag. Und wenn du es fühlst, dann melde dich doch einfach an zu unserem schönen Beyond Motherhood Retreat.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann nimm dir doch 5 Minuten Zeit und gib ihm eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Ich würde mich so freuen. Für Anregungen oder wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir noch gerne eine E-Mail unter podcast@praxis-apia.de.